Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nicolai.
Und mein Name ist Mustafa Temsolakçoğlu.
Und wir laden euch wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso.
Ja, und ich bin schon total heiß auf diese Folge. Aber du darfst die Hashtags heute sagen.
Ja, weil es ist ein Thema, da kann man sich auch schnell die Finger dran verbrennen. Die Hashtags heute. Hashtag Streichholz, Hashtag warmer Abriss und Hashtag Keks.
Genau, überall brennt's. Und deswegen dachten wir uns, wäre es mal passend, eine Brandstiftungsfolge aufzunehmen.
In der Tat, das ist ja auch wirklich ausbildungsmäßig irrsinnig relevant.
Vor allem die Anstiftung zur Brandstiftung.
Die Anstiftung, aber auch vor allem die Struktur.
Ja, da habe ich einen extra Aufsatz dazu, den
echt,
wir jetzt,
ja. Meinst du JA 2017 745?
Genau.
Ja.
Ich mache das ja immer so, dass wir gemeinsam Sachen vorbereiten und dann bringe ich im eigenen Namen einen Aufsatz dazu raus. Das hatten wir, wir mit dem Chuchu.
Gern geschehen.
Sehr gerne. Wir müssen es mal irgendwann umgekehrt machen.
Ja. Ja.
Nee, also wirklich wichtige Thematik.
Aber den Aufsatz gibt's ja schon lang. Also ja. Da habe ich ja gerade
das ist total zusammen gemacht. Das ist total lieb, dass du das jetzt klarstellst. Nee, also ich freue mich echt auf diese Folge, weil ich das immer ganz wichtig finde, da vor allem, wie du es gerade gesagt hast, die Struktur der Brandstiftungsdelikte zu vermitteln, weil es eben sowohl in der mündlichen Prüfung, aber auch in den Examensklausuren meistens im Mittelpunkt steht. Also es geht eher darum, die einzelnen Deliktstypen richtig einzuordnen, das auch durch eine, zutreffende Gliederung und durch eine richtige Schwerpunktsetzung zu manifestieren, dass man es kapiert hat. Ja? Und das ist mir schon oft aufgefallen und man muss schon sagen, nicht nur in Bayern, jetzt auch im Saarland lief in den letzten 5 Jahren schon mal eine Brandstiftungsklausur. Wenn es Brandstiftungsklausuren sind, sind es meistens Klausuren, die wirklich umfangreich die Brandstiftungsdelikte abfragen, weil eben die Brandstiftungsdelikte auch diese Möglichkeit bieten, verschiedene unterschiedlich strukturierte Delikte abzufragen.
Ja, und die Gefahr ist immer, dass man sich so auf so 2, 3 Probleme, Stichwort Entwidmung, Stichwort teleologische Reduktion stürzt und dass man die sieht und erkennt und denkt, ach prima, das kann ich. Und vorher läuft aber, was ist Grunddelikt, was ist Qualifikation, was ist Erfolgsqualifikation, irgendwie alles schief im Aufbau. Und dann hilft einem halt, dass man einmal ordentlich teleologisch reduziert hat, auch nicht. Und auch generell dort passieren natürlich viele Fehler in diesen Einzelproblemen. Und deswegen gucken wir uns das heute mal.
Du löschst
den Durst. Gucken wir uns das heute mal im Einzelnen genauer an.
Aber man merkt schon, ne, natürlich auch immer, wenn es um Brandstiftung geht, dumme Witze vorprogrammiert. Ja, also Stichwort hier Hashtag.
Ja.
Fast jede zweite Klausur heißt dann irgendwie auch warmer Abriss.
Ja.
Ich war da tatsächlich etwas kreativer. Ich habe mal eine Klausur Willis Brandstiftung genannt. Und da ging es dann auch wirklich darum, dass die so ein Stiftungsgebäude, was ja wirklich interessant sein kann im Hinblick auf gemischt genutztes Gebäude, ne, also wenn das irgendwie so Geschäftsräume sind und so weiter, in Brand setzen. Willis Brandstiftung. Das andere war irgendwie Biedermann und die Brandstifter. Ja, also das waren so die zwei.
Kreativ.
Also, genau, dankeschön. Ja, aber jetzt mal wirklich direkt. Wie sagt man immer, in medias res, steigen wir mal in die Delikte des 28. Abschnitts.
Das Gegenstück übrigens ab OVO. Da würden wir jetzt bei der Strafrechtsgeschichte anfangen.
Ah, okay, sehr schön. Wieder was dazugelernt. Jedenfalls gehen wir mal direkt zu diesen Delikten des 28. Abschnitts. Da wird man sehen, das sind gleich mehrere Delikte. Es geht los mit dem 306, also in unmittelbarem Zusammenhang zur Sachbeschädigung, was schon ein bisschen zeigt, das sind besondere Sachbeschädigungsdelikte zum Teil, ja?
Und deswegen auch so ein schönes Beispiel immer der 306. Man kommt ja immer mal so, oh, es war keine vorlässige Sachbeschädigung, dann immer so, ja,
und vorlässige.
Es war keine vorsätzliche Sachbeschädigung und dann immer, ja, und fahrlässige gibt's nicht. Und jein. Genau. Es gibt sie schon in Form der fahrlässigen Brandstiftung und es gibt sie natürlich auch, also es gibt sie, aber sie ist halt in einfacher Form nicht strafbar. Ne? Aber da immer so ein schönes Beispiel, Achtung, bei der Brandstiftung ist ein bisschen anders.
Genau, also wenn sie mal dann in der Prüfung gefragt werden. Hatten wir, glaube ich, schon mal das Beispiel, aber man darf sich schon häufiger daran erinnern. Also spezielle Sachbeschädigungsdelikte, aber insofern auch speziell, weil sie eben über diesen bloßen formalen Eigentumsschutz und auch Individualrechtsgüterschutz hinausgehen und infolge dieses deswegen auch die Regelung bei den gemeingefährlichen Delikten eben ihres gemeingefährlichen Charakters, also eines Brands gefährlich für alle. Ich meine, wir in Deutschland sind noch nicht derart häufig von dieser Gemeingefahr betroffen. Wir hatten es jetzt erst unlängst wieder, die verheerenden Brände in Kalifornien. Auch viele andere Gebiete auf der Welt sind ja häufiger von solchen Waldbränden etc. Betroffen. Insofern vielleicht jetzt nicht so eine ausgeprägte Sensibilisierung hier und vielleicht auch gar nicht notwendig. Ja, aber wir werden es sehen. Hoffen wir es mal, dass es so bleibt. Das sieht ja nicht so aus. Ne?
Interessanterweise glaube ich, es brennt doch relativ häufig. Vielleicht nicht nur in Wäldern, aber ich während ich im Referendariat war, hat sich die Zuständigkeit bei der Staatsanwaltschaft, bei der ich war, in der Abteilung, hat sich geändert. Die haben da auf einmal auch Brandstiftung übernommen. Und dann meinte meine Ausbildungsstaatsanwältin zu mir, also sie glauben ja gar nicht, wie oft es brennt. Sie glauben gar nicht, wie oft irgendwo was brennt. Das stellt man sich gar nicht so vor.
Ich hatte auch schon zwei Akten. Das ist lustig, dass du das sagst, weil wir hatten auch schon beim Senat sozusagen zwei Divisionen, wo es um so einfache Brandstiftungsfälle, aber doch sozusagen innerhalb eines Wohngebäudes ging. Also zum Teil einfach, zum Teil eben auch schon eine schwere Brandstiftung. Dort war es letztlich nur eine fahrlässige Brandstiftung. Deswegen kam es, und dann kommen wir schon der Systematik näher, nicht auf diese diffizilen Unterschiede zwischen einer einfachen Brandstiftung, einer schweren Brandstiftung und einer besonders schweren Brandstiftung an. Und für mich als Studi war das immer schon sehr irritierend, dass diese Delikte so heißen. Denn typischerweise ist es ja so, ein Delikt heißt einfache Brandstiftung, dann folgt die Qualifikation, das schwere Delikt und dann das besonders schwere Delikt, etwa wie bei einem Raub, ja, wenn man ein einfacher Raub, schwerer Raub, besonders schwerer Raub. Das passt hier nicht. Das ist zwar von der Überschrift her so, aber
ja, und vor allem, dass wir dann in einzelnen Absätzen neue Grunddelikte haben, ne? Also
das hat mich richtig kirre gemacht.
Ja, mich auch. Und ich habe da auch eine Weile gebraucht. Ich habe dann irgendwann mal, es gab bei uns früher so eine Tradition, dass, glaube ich, in der fortgeschrittenen Übung die erste Klausur entweder Brandstiftung oder Straßenverkehr war. Und das war ist mittlerweile glaube ich, ausgehebelt. Das ist zumindest nicht mehr typisch so bei uns. Bei mir war das noch relativ klar. Und das heißt, man hat also einmal eine Woche lang auf jeden Fall diese Delikte von vorne bis hinten gelernt. Und seitdem saß das dann. Und das würde ich jedem empfehlen, das mal so zu machen und sich vor allem eine Übersicht zu schreiben. Was sind die Grunddelikte und was sind die jeweiligen Qualifikationen zu diesen Grunddelikten?
Und man kann, das hängt natürlich auch so ein bisschen von der jeweiligen Prüfungsordnung ab, kann man sich auch relativ gut kommentieren, beziehungsweise gut durch bestimmte Unterstreichungen im Gesetz dann auch, also durch die Verweise eben, die im Gesetzeswortlaut zu finden, auch sich klar machen und bewusst machen. Halten wir das direkt fest, bevor das untergeht. Du hast eben so gesagt, es ist eben atypisch, dass irgendwie ein nochmaliges Grunddelikt in einem weiteren Absatz auftaucht. Wenn man das jetzt mal versucht, direkt festzuhalten, wir haben die Paragraphen, ich hatte es gerade gesagt, 306, 306a, und hier ist es schon präziser, direkt von 306a Absatz 1 und 306a Absatz 2 zu sprechen. Es folgt daraufhin 306b Absatz 1, auch hier direkt, wie ich finde, wichtig zu trennen, weil man wohl auch in der Prüfung trennen muss, 306b Absatz 2 und schließlich die Erfolgsqualifikation 306c, und auf den folgt dann die fahrlässige Brandstiftung, die bereits zur Ansprache kam, 306d. Die anderen Delikte, also insbesondere auch nicht nur Delikte, sondern Strafzumessungsvorschrift, die tätige Reue, können wir vielleicht, wenn wir zeitlich noch dahin kommen, ansprechen, vielleicht auch gesondert mal eine Folge zur tätigen Reue aufnehmen und dann noch die Herbeiführung der Brandgefahr, die aber praktisch selten eine Rolle spielt. Das heißt, in der Klausur sind es vor allem diese fünf Delikte, die ich soeben aufgezählt habe. 306, 306a Absatz 1, Absatz 2, 306b Absatz 1, 306b Absatz 2 und 306c.
Was da dann eigentlich sogar sechs Delikte wären.
Genau, richtig, ich habe mich gerade verzählt.
Genau, ja. Und als Grunddelikte als erstes 306 Absatz 1, die einfache Brandstiftung, wenn man so will, die so nicht heißt, aber die wir gerne so nennen, wie wir auch die einfache Körperverletzung manchmal so nennen. Und das ist ein einfaches Erfolgsdelikt, ja, wer fremde Gebäude oder Hütten oder eben dann Nummer 2 bis 6 in Brand setzt oder durch Brandlegung ganz oder teilweise zerstört, wird mit Freiheitsstrafe von 1 bis zu 10 Jahren bestraft. Das als einfachstes Grunddelikt.
Das eben wohl aufgrund der Bezugnahme Tatbestandsmerkmal fremd, wohl auch eher als rein spezielles Sachbeschädigungs- und Delikt angesehen werden kann und somit rein individualschützenden Charakter hat. insofern auch nicht nur ein Erfolgs-, sondern darüber hinaus ein Verletzungsdelikt dahingehend, dass dadurch auch eben das Eigentum des Dritten, dem eben dieses jeweilige Tatobjekt gehört, verletzt ist. Was zugleich bedeutet, dass hier zum einen die Sachen, die einem selbst gehören, die man anzündet, ja, vielleicht im Kontext eines Versicherungsmissbrauchs eine Rolle spielen können, aber so gesehen erstmal keine Brandstiftung und auch keine Sachbeschädigung darstellen. Und zum anderen, dass man zumindest als Verfügungsberechtigter, wenn die Einwilligung nicht gegen die guten Sitten verstößt, seine Zustimmung erteilen kann, die dann die Rechtswidrigkeit der Brandstiftung eines Dritten ausschließt.
Genau. Das nächste Grunddelikt, wenn wir eine Norm weiter blättern sozusagen, Paragraph 306a, dort zunächst Absatz 1, die heißen jetzt halt blöderweise beide schwere Brandstiftung, Absatz 1 mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr, also Verbrechen wird bestraft und dann wäre zum Beispiel ein Gebäude, Schiff oder Hütte, hier das Merkmal fremd nicht mehr, es kommt nicht auf die Fremdheit an, es kann also auch das eigene Gebäude, das eigene Schiff sein, in Brand setzt oder durch Brandlegung ganz oder teilweise zerstört. Hier kommt es also nur auf die abstrakte Gefahr an, ja, auf das abstrakt gefährliche Tun. Allein dieses Anzünden ist so gefährlich, dass der Gesetzgeber sagt, nee, stopp, das darfst du nicht. Und das ist schon relativ interessant, weil gerade dadurch, dass das Merkmal fremd nicht verlangt wird, hebelt das natürlich sofort erstmal aus, dass man mit seinem Eigentum, dass das Eigentumsrecht eben bedeutet, man darf mit seinen Gebäuden, Schiffen und so weiter verfahren, wie man möchte. Und in Absatz 2 kommt dann oder muss dann eine konkrete Gefahr dazukommen.
Ganz kurz bitte. Ja. Was meintest du mit, man darf mit seinen Sachen verfahren, wie man möchte?
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Naja, normalerweise, wenn ich Eigentum an etwas habe,
ja,
dann kann ich damit verfahren, wie ich möchte. Ich kann es auch kaputt machen.
Ja, und in Bezug auf 306a,
Absatz 1 hebelt da, also er hebelt das nicht aus, sondern er sagt dort, du kannst, also das Eigentumsrecht ist natürlich nicht suspendiert, aber auch wenn das Gebäude dir gehört, wenn du Eigentum an dem Gebäude hast, dann darfst du es nicht einfach abfackeln.
Okay, das habe ich missverstanden.
Das wollte ich damit sagen.
Alles genau.
Okay. In Absatz 2 kommt eine konkrete Gefährdung dazu. Mhm. Ja, also dadurch muss ein, also durch die Inbrandsetzung oder durch Brandlegung ganz oder teilweise Zerstörung muss ein anderer Mensch in die Gefahr einer Gesundheitsschädigung gebracht werden. Und das Interessante ist jetzt, dass Absatz 2 von 306a sich auf die bezeichneten Sachen in Paragraph 306 Nummer 1 bis 6 bezieht.
Und zwar nur auf die Sachen.
Genau.
Und nicht auf das Grunddelikt sozusagen insgesamt. Ja.
Exakt.
Das heißt, es muss sich auch hier nicht um fremde Gegenstände handeln, sondern es muss halt ein Tatobjekt, wohl nach strittiger Ansicht zumindest, aber nach herrschender Auffassung, soll es eben genügen, dass es sich um solch ein Tatobjekt der dort genannten handelt. Da geht ganz generell, weil du auch gerade das Strafmaß angesprochen hast, auch bei 306 hatte ich dieses Strafmaß im Kopf. Oder bin ich vollkommen lost?
306, von einem Jahr,
genau.
Stimmt, also richtig.
Auch da,
ja,
haben wir
auch da schon ein Jahr.
Die Anordnung. Und das ist insofern von Relevanz, als insoweit natürlich als spezielles Sachbeschädigungsdelikt zumindest eine restriktive Auslegung dieser einzelnen Tatobjekte geboten ist. Man könnte ja zum Beispiel, aber das ist jetzt ein übertriebenes Beispiel, davon ausgehen, dass ein landwirtschaftliches Erzeugnis etwa auch ein Keks, deswegen auch Hashtag Keks, darstellt und dann das Inbrandsetzen eines fremden Kekses, das mir nicht gehört, eine Brandstiftung darstellt. Und da werden wir wohl sagen, in Anbetracht eben des Schutzzwecks, Telos Gemeingefährlichkeit, die eben beim Anzünden eines Kekses nicht gegeben sein wird.
Also ich hätte da sowas im Kopf wie Getreidesilo und das darin lagernde, was auch immer, Getreide.
Ich meine, das ist tatsächlich bei den einzelnen Tatobjekten auch partiell schon diskutiert worden. Also wie weit man dann auch mit der Restriktion geht. Ich hatte noch ein anderes Beispiel, das war dieses Inbrandsetzen der Radaranlage, ob das dann irgendwie unter die technische Einrichtung fällt oder nicht. Gibt sozusagen viele nochmal Einzeljudikate, worüber man ja auch immer streiten kann, rein theoretisch, weil wir Strafrechtler immer so streng mit dem Wortlaut sind, das alles ist ja hier aufgeführt im Plural. Ja, und dann könnten wir eigentlich sagen, naja, wer nur ein Wald in Brand setzt, ja, nur ein Gebäude, und da steht ja, wer fremde Gebäude und Hütten und so weiter oder Hütten in Brand setzt, der macht sich nicht strafbar, weil es muss sozusagen vom Wortlaut her müssen das mehrere Tatobjekte sein. Auch das scheint mir dann eben zu weit zu gehen. Zumal wir auch in der Alltagssprache das nicht immer so genau nehmen mit Singular und Plural.
Ja, und ich denke auch, dass es, also es lässt sich schon darauf zurückbrechen, dass es hier um, also dass man hier vermieden hat, sprachlich immer mit unterschiedlichen Artikeln unterschiedlichen Genus sozusagen voranzustellen. Das wird ja dann ein bisschen ein Kuddelmuddel, wie man so schön sagt.
Genau.
Interessant finde ich aber zum Beispiel auch sowas wie Warenlager. Also da, wenn ich jetzt in der Vorlesung oder in der Übung über die Brandstiftung spreche, dann werde ich immer angesprochen, aber ein Warenlager ist doch auch ein Gebäude. Und was ist es denn dann nun? Ist es dann ein Gebäude oder ein Warenlager? Ich würde sagen, wenn es ein Gebäude ist, ist es ein Gebäude, egal was drin gelagert wird. Aber es kann eben auch ein Warenlager sein, was kein Gebäude ist. Also zum Beispiel möglicherweise auf einem Hof gelagert. Ne?
Und ich würde trotzdem denken, dass in denjenigen Fällen, in dem ein Gebäude zugleich ein Warenlager ist, dann das Warenlager als Lex Specialis womöglich vorgeht. Aber es würde sich ja nichts nehmen, weil wir dann letztlich nur eine andere Variante hätten.
Genau.
Halten wir im Hinblick nochmal auf die Grunddelikte fest. Es gibt überraschenderweise und kontraintuitiv im Hinblick auf die Überschriften drei Grunddelikte. Das erste Grunddelikt 306 Absatz 1 StGB, reines Erfolgsdelikt im Sinne eines Verletzungsdelikts und schützt ausschließlich das Eigentum, das heißt Einwilligung möglich, während wir bei 306a Absatz 1 ein abstraktes Gefährdungsdelikt haben, das eben keine Fremdheit voraussetzt und auch den Eigentümer selbst erfasst, wenn denn die übrigen Tatobjektsvoraussetzungen erfüllt sind. Darauf können wir ja gleich nochmal zu sprechen kommen. Und 306a Absatz 2, dies ergibt sich aus der Wendung und dadurch, ja, und ganz konkret eben aus der Wendung gefährdet, dass wir hier eine konkrete Gefährdung des jeweiligen Objekts brauchen, was bedeutet so viel wie, man muss es irgendwie sehen, dass das Objekt gefährdet ist. Im Straßenverkehrsrecht sprechen wir dann immer von diesem Beinaheunfall. Also man muss irgendwie, oh mein Gott, ne, es ist jetzt, oh Gott, jetzt, ne, der hustet schon. Es hängt nur noch vom Zufall ab. Sehr schön, genau, ganz wichtige Formel in diesem Zusammenhang. Also die drei Grunddelikte abgearbeitet und darauf basieren jetzt eben oder darauf rekurrieren diese drei weiteren Qualifikationen, die jetzt daraufhin folgen, und zwar in unterschiedlicher Art und Weise. Das lässt sich sehr schön, wie ich finde, einfach aus dem Wortlaut rekonstruieren. Man kann das auch sehr schön einfach unterstreichen.
Man sieht nämlich Paragraph 306b, besonders schwere Brandstiftung, im Absatz 1 eine Erfolgsqualifikation. Und zwar zu allen Grunddelikten. Das ergibt sich in Absatz 1 einfach aus dem Wortlaut, wie du schon gesagt hast. Da steht nämlich, wer durch eine Brandstiftung nach Paragraph 306 oder Paragraph 306a, sprich Absatz 1 oder Absatz 2, eine schwere Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen oder eine Gesundheitsschädigung einer großen Zahl von Menschen verursacht.
Verursacht.
Ja.
Ja, also das kann man sich dann auch wieder unterstreichen. Und wenn es eben erlaubt ist, an den Rand den 18 notieren, denn daraus ergibt sich das hinsichtlich eben dieser Folge, Fahrlässigkeit ausreicht. Ja,
über was ja bei 18 den müssen wir nochmal in einer anderen Folge in Ruhe reden, weil die Formulierung, das ist nämlich eine ganz, ganz schlimme Vorschrift.
Ja, die ist schlimm, aber grundsätzlich halten wir zumindest fest, dass wir dann auch in der Klausur das ähnlich wie bei einer Körperverletzung mit Todesfolge prüfen müssten, also als Vorsatz-Fahrlässigkeitskombination, dass nämlich im Hinblick auf das Grunddelikt es nach wie vor dabei bleibt, dass das vorsätzlich begangen werden muss und im Hinblick auf die schwere Folge Fahrlässigkeit ausreicht. Das scheint mir hier notwendig zu betonen, weil das in Bezug auf den nächsten Absatz, 306b Absatz 2, nicht so ist. Hier haben wir nämlich eine Vorsatzqualifikation.
Genau, da haben wir eine, also keine Erfolgsqualifikation, sondern eine, wie man jetzt manchmal geneigt ist zu sagen, normale Qualifikation in Absatz 2. Und ich finde diese Vorschriften deswegen schon immer interessant, weil man merkt, Achtung, hier passiert wirklich was. Denn auf Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren, das ist schon als Mindestgrenze, also als untere Strafrahmengrenze schon wirklich hoch, ist zu erkennen, wenn der Täter in den Fällen des 306a,
und zwar ausschließlich A
jetzt. Ausschließlich 306a, aber natürlich Absatz 1 oder Absatz 2, und dann eben einen anderen Menschen durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt oder in der Absicht handelt, eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, dazu gleich noch ein kleines Detail, oder das Löschen des Brandes verhindert oder erschwert. Interessant, in der Ausbildung häufig in der Absicht handeln, eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken. Da lassen sich nämlich Problemchen einbauen, zum Beispiel bei diesen Fällen des späteren Versicherungsmissbrauchs oder des Betruges. Hm. Denn der Betrug, der ja hinterher noch eine Kommunikation mit dem Versicherer erfordert, der ist sicher eine andere Straftat, denn da gibt es, brauche ich eine andere Handlung, nämlich dieses, Achtung, Versicherung, guck mal, zahle mal den Schaden. Der Versicherungsmissbrauch, der ist keine andere Straftat in den meisten Fällen, denn die Tathandlung des Versicherungsmissbrauchs ist ja schon diese Zerstörung des Gebäudes. Das ist ganz wichtig.
Genau. Und was 306b Absatz 2 im Übrigen angeht, muss man ja sagen, nicht unter 5 Jahren, das entspricht ja weitestgehend dem Strafrahmen von ganz heftigen Kapitaldelikten, muss man sagen. Also nicht unter 5 Jahren. Da sind wir ja beim Totschlag. Insofern ist auch hier wieder eine gegebenenfalls restriktive Interpretation angezeigt. Ich habe mich, deswegen, das schwirrt gerade durch meinen Kopf, kurze kriminalpolitischer Exkurs, mich hat das schon als Studie immer ein bisschen gewundert, warum wir das jetzt ausgerechnet bei der Brandstiftung so machen, dass wir sagen, ich tue etwas und wenn ich dadurch jemanden in die Gefahr einer, wie heißt es, schweren Gesundheitsschädigung oder was auch immer, oder Todesgefahr, bringe, dann ist es besonders schlimm, leuchtet mir ein, aber warum ist das nicht bei einer Sachbeschädigung so? Also ich könnte doch beispielsweise sagen, ich habe eine einfache Sachbeschädigung, ich manipuliere etwa die Bremsen eines Pkw und bringe dadurch jemanden vorsätzlich in Todesgefahr. Dieses Bringen in eine Todesgefahr, wenn jetzt nichts passiert, könnte überhaupt nicht im Tenor eines Urteils abgebildet werden. Wir hätten sozusagen 315b sicherlich. Auch bei da haben wir sozusagen keinen nochmaligen Qualifikationsrahmen. Wir hätten eine einfache Sachbeschädigung. Aber dieses in die Todesgefahr bringen, haben wir nicht. Wir haben übrigens auch keine Sachbeschädigung mit Todesfolge. Das kann man noch weiter spinnen. Ja. Ne? Also wenn wir jetzt die Situation hätten, dass ich beispielsweise sage, ich manipuliere eben irgendetwas und dadurch kommt es zu einer Explosion zu Hause. Ja, ich mache irgendwas mit der Mikrowelle oder mit dem Fernseher und ne, dann kommt es zu einem Kurzschluss oder was auch immer. Und jetzt kommt infolgedessen die Person fahrlässig dabei um. Ne, dann würde das nicht. Ich sage nicht, dass ich das wollte.
Nein, aber es ist interessant.
Aber es ist eigentlich also, ganz spannend, dass es nicht so ist.
Es ist vielleicht ein Wahrscheinlichkeitsding, ne, weil bei einer Brandstiftung schneller mal der Fall eintritt, dass ein Mensch durch die Tat in die Gefahr des Todes gerät. Aber es gibt natürlich spezielle Konstellationen bei der Sachbeschädigung. Ich denke, dass man in vielen Fällen dann einen Dolus Eventualis konstruieren können wird.
Müsste
ist fast schon das Wort, ja. Wenn ich die Bremsleitungen durchschneide. Aber natürlich kann es Konstellationen geben, zumindest wenn wir gerade in der Ausbildung, weil da können wir uns aussuchen, was sich jemand gedacht hat und was nicht. Mhm. Wenn wir sagen, nein, der wollte wirklich auf keinen Fall, dass da jemand stirbt.
Genau.
Ne?
Ja. Also er wollte ihm ein Schrecken einjagen, ist aber davon ausgegangen, dass im Übrigen schon alles gut gehen werde und so. Aber ja, das sozusagen als kleiner kriminalpolitischer Exkurs wird auch von Rathke in der, wie ich finde, besten Kommentierung eigentlich zu dem Brandstiftungsdelikt. Der hat ja auch zum Bundesverfassungsrichter Rathke zu den Brandstiftungsdelikten promoviert. Und das merkt man dann auch der Kommentierung im Myko an. Und er kritisiert das an dieser Stelle auch. Gut, dann hätten wir eben noch neben dem 306b und da könnte man Absatz 2 und da könnte man sich gerade, weil es, wie du gesagt hast, eine normale Qualifikation ist, wenn man wollte und wenn das zulässig ist, den Paragraph 15 an den Rand schreiben, weil das natürlich zeigen würde, ich brauche Vorsatz hinsichtlich dieser Merkmale, anders als bei Absatz 1 oder bei 306c.
Und das was übrigens auch interessant ist, vorsätzlich die Todesgefahr herbeizuführen, ohne gleichzeitig zumindest Dolus Eventualis bezüglich des Todeseintritts zu haben.
Das kommt darauf an, wie wir zum Dolus Eventualis stehen.
Genau. Ne?
Also je stärker wir sozusagen das voluntative Element betonen, desto eher könnten wir natürlich sagen, dass die bloße Kenntnis um Todesgefahr noch nicht ausreicht, um einen, haben wir ja diese, Diskussionen auch in Bezug auf die HIV-Fälle und auch Raserfälle schon gehabt. Ne? Müssen wir an dieser Stelle.
Das sind spannende Berührungspunkte.
Absolut. Ne?
So, und dann hätten wir, wie du gerade schon angeteasert hast, noch Paragraph 306c, die Brandstiftung mit Todesfolge, eine Erfolgsqualifikation. Schwere Folge ist der Tod eines anderen Menschen. Achtung, hier ordnet 306c nicht die bloße Verursachung über Paragraph 18 an, sondern mindestens Leichtfertigkeit.
Das heißt, einfache Fahrlässigkeit genügt nicht. Wir machen so eine Art grobe Fahrlässigkeit. Wobei, trotz allem, diesem Merkmal gefühlt jedenfalls weder in der Klausurbearbeitung noch in der Praxis ein wirklich eingrenzender Charakter oder eine Wirkung zukommt. Meist sagt man, dadurch, dass jemand vorsätzlich etwas in Brand setzt, ist dann sozusagen schon die grobe Fahrlässigkeit, die Leichtfertigkeit indiziert.
Genau, insofern zulässig, einmal 306 bis 306b unterstreichen und merken, dass alle Grunddelikte und alle Qualifikationen Grunddelikt des 306c sein können.
Ich meine, wenn man jemanden ärgern will in der Klausurbearbeitung, könnte man natürlich den Fall irgendwie mal so gestalten, dass man diese Fälle, die man aus 227 kennt, nämlich die versuchte Erfolgsqualifikation, sich irgendwie zu überlegen, ob man das auch auf 306c übertragen kann. Ich habe tatsächlich jetzt gerade, als du mit dem 306c angefangen hast, überlegt, ob man sagen könnte, man macht so einen Fall, man setzt etwas oder man versucht etwas in Brand zu setzen, dadurch kommt es vielleicht zu einer Explosion oder bevor irgendwie das Feuer auf wesentliche, damit kommen wir gleich zu den Tathandlungen, auf wesentliche Teile des Gebäudes übergreift, kommt es dann schon zu irgendwelchen Reaktionen der Bewohner oder so, die dann aus dem Fenster springen. Und dann hat man, und das Feuer bleibt aber endgültig aus oder so, und es kommt nicht sozusagen zur Vollendung des Grunddelikts, dann hätten wir so diese Situation einer versuchten, beziehungsweise eines erfolgsqualifizierten Versuchs, ja, auch was, durchaus vorstellbar.
Was man auch super machen könnte, da ist kürzlich vom Bundesgerichtshof zu 227 was entschieden worden, oder erneut etwas entschieden worden, nämlich wenn mehrere eine vorsätzliche Tat begehen, und dann tritt die schwere Folge ein, und einer aus der Gruppe führt diese schwere Folge aber vorsätzlich herbei, inwieweit dann trotzdem die Teilnahme am Grunddelikt ein fahrlässiges Auslösen der schweren Folge für die anderen bedeuten kann. Und das lässt sich auch prima auf 306c übertragen in der
Absolut.
Klausur.
Absolut. Ich finde das immer deswegen so anspruchsvoll, weil man ja immer sagen könnte, in dem Moment, wo jemand solch eine Exzesshandlung begeht, ob das nicht ganz generell dann das Bund beziehungsweise die Mittäterschaft im Hinblick aufs Grunddelikt dann auflöst.
Ja. Also wenn du darüber spannend. Was lesen willst, jetzt kann ich das, was du am Anfang gesagt hast, auch sagen. Also da kommt demnächst eine Anmerkung
Sehr
von mir
schön.
Zu der Entscheidung in der NSTZ.
Sehr gut. aber dann hätten wir eigentlich im Wesentlichen die Systematik der Grunddeliktqualifikation. Ich weiß nicht, ob du es gerade schon angesprochen hast, auf die Qualifikation, wir hatten es am Anfang gesagt, folgt dann diese fahrlässige Brandstiftung.
Genau.
Die ist insofern auch so ein eigener Mikrokosmos, vollkommen misslungen in vielerlei Hinsicht. Man hätte das ganz generell einfach auf eine einfache fahrlässige Brandstiftung reduzieren können. Dann wären auch nicht solche zahlreichen systematischen Friktionen entstanden, wie sie derzeit zu beobachten sind. Können wir an dieser Stelle nicht vertiefen. Es ist bloß so, dass der Gesetzgeber sich entschieden hat, diese Kombinationsmöglichkeiten, wir hatten es ja vorhin im Hinblick auf 306a, da hatten wir ja gesagt, wir haben eine Vorsatz-Vorsatz-Kombination, nämlich im Hinblick auf den Handlungsteil im Brandsetzen und im Hinblick auf den Erfolgsteil Gefährdungserfolg. Da hat der Gesetzgeber versucht, das irgendwie auf die, ähnlich wie bei den Straßenverkehrsdelikten, aufzusplitten. Sagen, ja, wie ist das eigentlich? Mindern wir nochmal die Strafe, wenn lediglich die Gefahr fahrlässig verursacht worden ist? Und was ist, wenn sozusagen sowohl die Gefahr als auch die Handlung fahrlässig war und das wurde nicht alles ganz durchdrungen oder war nicht richtig durchdacht. Und da gibt es einen ganz, ganz frühen Beitrag von Fischer dazu in der NSTZ, das war glaube ich 1998 oder so, können wir auch später vielleicht noch in die Shownotes aufnehmen, wo er das schon mit den Strafrahmenrätseln, das so lautet auch die Überschrift des 306d, moniert beziehungsweise eben scharf kritisiert, muss man eigentlich sagen, hat. Ja, warum haben wir das jetzt so gemacht? Wir haben die Systematik vorangestellt, weil auf der anderen Seite Tathandlungen des 306 und 306a wiederkehren. Das heißt, man kann eigentlich im Hinblick auf bestimmte Sachen immer wieder auch wechselseitig auf die anderen Delikte verweisen.
Ja.
Bevor wir aber jetzt auf die Tathandlung übergehen, noch ein Punkt, denn da werde ich immer wieder diesbezüglich befragt und ich habe bis heute keine, vielleicht hast du eine Antwort dazu oder ich weiß nicht, wie ihr es jetzt an der Uni handhabt. Ich stelle das sozusagen den Leuten anheim, die Prüfungsreihenfolge. Also fangen wir mit 306a, also mit welchem Grunddelikt fangen wir an? Fangen wir mit 306a Absatz 1, Absatz 2 oder 306 an? Ich finde interessanterweise am kontraintuitivsten mit 306a Absatz 2 anzufangen, weil das so sozusagen so ein zweiaktiges Delikt ist. Ich bin aber so ein bisschen unentschlossen. Eigentlich müsste man sagen, Dickschiffe voraus, 306a, wir fangen mit dem weiteren Delikt, mit dem gemeingefährlichen, mit dem rein gemeingefährlichen Delikt an, das eben überindividuell schützenden Charakter hat und gehen dann auf sozusagen 306 über. Oftmals sind die Klausuren aber so strukturiert, dass irgendwie noch ein Eigentümer oder Miteigentümer involviert ist und dann kann man das schön abarbeiten.
Genau. Es geht dann so ein bisschen, ich habe den Eindruck, dass man didaktisch und dann erwartet man es auch in der Klausur, es ein bisschen für die Effekthascherei aufbaut. Und gerade wenn es dann mit Eigentum und dann hat man vielleicht so eine Entwidmungskonstellation, dann kommt immer der 306 und da erzählt man dann am Anfang so ein bisschen was dazu und sagt, ja, und jetzt? Mhm. Und dann macht man mit dem 306a weiter. Ich finde es immer interessant, am Ende sagt einem immer einer, sagt einem jeder immer, vergiss den 303 nicht am Schluss noch zu prüfen. Wenn man es jetzt aber ganz genau nimmt, wenn man den 306 am Anfang prüft, dann muss man den 303, also wenn man es ganz streng ist, auch vorziehen oder beides am Ende machen. Aber oft ist es so, dass mit 306, oder also zumindest wäre das, wenn man sagt, wir sehen das beides als Sachbeschädigungsdelikte, zumindest nicht inkonsequent. Ja. Häufig ist es, glaube ich, so, auch bei uns in der Ausbildung, dass der 306 am Anfang geprüft wird, der 303 am Ende. Ich finde den 306 ans Ende zu stellen, aber auch nicht verkehrt.
Also ich bin auch so, ja, also wenn ich eine Lösung anfertige, dann kommt bei mir eigentlich der 306, der normale 306 vor den 306a. Und dann ja.
Was aber immer interessant ist, weil jeder sagt einem immer, fang mit dem schwersten Delikt an. Ne? Und dann sagen die Studis auch immer so, ja, aber ich habe das doch so und so gelernt. Und da finde ich, da bin ich immer froh, was dein ehemaliger Chef, unser beider akademischer Lehrer, immer sagt so.
Ich bin da leidenschaftslos.
Er sagt, er ist leidenschaftslos und er sagt, dass der Aufbau ja keinem Selbstzweck dient, sondern es geht darum, die beste Möglichkeit zu finden, das Ganze zu strukturieren.
So ist es. Ne? Und wenn es dann dem Lesenden bzw. dem Korrigierenden dann unter Umständen, wenn der eine bestimmte Erwartungshaltung hat, die kann man auch nicht immer ausrechnen, muss man auch sagen. Ja? Aber wir haben jetzt mal das so einigermaßen angedeutet, wie wir es sehen. Und das muss man halt dann vielleicht auch aus den Materialien, die man aus der Übung bekommt, dann auch so vielleicht sich rekonstruieren oder da nochmal vielleicht nachfragen. Gut, jetzt haben wir schon, aber das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das ist der zentrale Part eigentlich, eben die Systematik. Ich meine, die Einzelprobleme, wann setzt man zum Versuch an, welche Tatobjekte werden wie ausgelegt, welche Definitionen, das kann man sich alles sozusagen auf Karteikarten schreiben.
Da muss man auch wieder sagen, wenn das alles sitzt, aber die Struktur nicht hinhaut, dann ist das alles nichts wert.
Ja, dann hilft es auch alles nichts, genau, so ist es. Also man kann natürlich noch so sehr und noch so detailliert nochmal den Begriff der Wohnung, ich finde es aber sogar fast schon lächerlich, wenn man dann den Begriff der Wohnung definiert und sich da irgendwie vier Karteikarten dazu macht, zu den einzelnen Begrifflichkeiten.
Aber er hat ja auch ein Büro.
Ja, genau. Aber wir lernen das zum Teil auch so. Ne? Und wir lernen, wir haben es auch so gelernt. Ja. Also lernen wir es auch so. Manchmal versuche ich das so ein bisschen auch in der Vorlesung zu relativieren. Und ich sage auch meinen Leuten, die Klausur korrigieren, wenn da mal eine Definition nicht ganz eins zu eins so sitzt oder nicht so drin steht, wie es dann vielleicht in der Musterlösung drin ist, dann würde ich da weniger Punktabzüge geben oder nehmen oder weniger Punktabzüge, wie nennt man das, weniger Punkte abziehen, als wenn da irgendwie ganz deutlich systematische Verständnisschwierigkeiten zu sehen sind. Gut, trotzdem vielleicht noch zu diesen gemeinsamen Tathandlungen, nämlich einerseits das Inbrandsetzen und andererseits das durch eine Brandlegung ganz oder teilweise zerstören.
Ja, da ist mir vielleicht als Vorklapp immens wichtig, dass das zwei unterschiedliche Tathandlungen sind und dass die zweite, nämlich die durch Brandlegung ganz oder teilweise zerstören, eine Auffangfunktion zuteil wird. Ich lese immer wieder in Klausuren oder in irgendwelchen Übungsblättern, die dann irgendwie mal bearbeitet und könnten Sie mal drüber gucken. dass da die Inbrandsetzung geprüft wird und danach wird geprüft, ob dann irgendwie was zerstört wurde oder okay. nicht.
Echt? Jetzt
ist ja, das mir das auch nicht kommt passiert. Immer wieder vor, okay. in Klausuren auch. Und das ist mir ganz wichtig, das sind zwei unterschiedliche Merkmale. Und weißt die müssen du, auch die nicht wie bei der Körperverletzung ja. beide vorliegen, sondern ja. jetzt im zweiten kommt eben diese Auffangfunktion.
Ich glaube, weißt du, woran das liegt, dass die Studierenden sich da schwer tun? Dass es zur Brandlegung nicht wirklich eine Definition gibt.
Nee, stimmt. Ne?
Es ist ja. immer so, dass man sagt, in Brandsätzen kommt eine super Definition. Also in Brandsätzen eine ist gegeben, wenn die Sache, wenn sie derart vom Feuer ergriffen ist, dass sie oder wesentliche Teile von ihr auch ohne Fortwirken des Zündstoffes selbstständig weiterbrennen. Während dann bei der Brandlegung es plötzlich heißt, ja, das ist ein versuchtes Inbrandsetzen. Ne? Es ist trotzdem nachvollziehbar, ja. Ja. Dass man ihm gesagt, dann versteht man es auch. Also es geht nicht darum, dass es dann schon brennt, sondern es kann mal auch so sein, dass es infolge dieses versuchten Inbrandsetzens trotzdem zu enormen Schäden, zu Explosionen oder Wasserschaden, wenn da irgendwie Sprinkleranlagen ausgelöst werden, kommt. Und auch diese Zerstörungsschäden ja dann dem Täter zugerechnet
und
werden
Und da sollen. Hast du schon einen Problempunkt angesprochen, denn zweiteilige Prüfung dieses zweiten Merkmals. Zum einen haben wir eine ganz oder teilweise Zerstörung und wurde die Zerstörung durch die Brandlegung hervorgerufen. Und mit dem Sprinklerproblem, ja, das Merkmal durch, das kann man sich auch hervorheben, soweit zulässig, denn da gibt es eine ganze Menge an Problemen, wo Gerichte schon gesagt haben, ja, die starke Verrußung, die ist natürlich durch die Brandlegung entstanden, Schädigungen durch einen Brandbeschleuniger, also das Ganze hat zwar nicht wirklich Feuer gefangen, aber es ist alles mit Spiritus eingesaugt, das ist alles nicht bewohnbar. Und umstritten ist es zum Beispiel bei Löschwasserschäden. Da sagt man ja, ist das denn wirklich durch die Brandlegung oder eben doch erst durch die Löscharbeiten und so. Da gibt es einige strittige Gruppen, die können wir nicht alle durchgehen, aber da muss man einfach ein bisschen sensibel dafür sein.
Und man muss sich eben im Klaren sein, dass infolge der normalen Begehung oder des gesetzgeberischen Grundfalls des Inbrandsetzens der tatbestandliche Erfolg relativ früh eintritt.
Ja.
Und insofern auch nochmal vielleicht, um auf die Systematisierung zurückzukommen. Wir hatten ja auch vorhin bei der schweren Brandstiftung, also beim 306a Absatz 1 gesagt, dass es sich um ein abstraktes Gefährdungsdelikt handelt. Trotzdem können wir zugleich sagen, dass es sich um ein Erfolgsdelikt dahingehend handelt, dass eben der Erfolg des Inbrandsetzens eingetreten ja. sein muss. Und jetzt ist es aber so, wenn wir davon ausgehen, dass schon während die Bude noch brennt und noch eben noch nicht vollständig abgebrannt ist, eine formelle Tatbestandserfüllung bejaht werden muss, dann wären natürlich solche Löscharbeiten, die durch den Täter selbst initiiert werden und dadurch ein erheblicher Schaden abgewendet wird, nicht mehr als Rücktrittshandlungen zu betrachten. Mhm. Also wir könnten dann nicht mehr von dieser Tat zurücktreten. Und das vielleicht nochmal zum systematischen Verständnis. Genau das greift eben der 306e auf.
Die tätige Reue.
Die tätige Reue nach 306e. Dem sagt, wenn ich irgendwie durch das Löschen des Brandes dann einen erheblichen Schaden nochmals abwende, dann kann ich zumindest hiervon profitieren. Was übrigens nicht heißt, dass 24 StGB, also der normale Rücktritt, überhaupt nicht anwendbar ist. Es ist ja durchaus vorstellbar, dass ich unmittelbar ansetze, zum Beispiel schon irgendwie das Benzin in der ganzen Wohnung verteile und kippe und dann gerade dabei bin, die Wohnung anzuzünden und mir dann doch denke, nee, ich mach das jetzt nicht und genau.
Gab's da nicht letztens Hashtag Streichholz?
Ja, ja.
Einen schönen Fall dazu.
Das ist gut, dass du mich nochmal daran erinnerst, sonst hätten wir sozusagen diesen Hashtag.
Aber wir
das
müssen den noch rein,
ja, ja.
Der Fall muss rein.
Das ist schon ein bisschen länger her, ist eine Entscheidung vom Bundesgerichtshof aus dem Jahre 2010 und da war es wohl so, dass der Angeklagte den Feststellungen nach beschloss, irgendwie ein Wohnhaus irgendwie in Brand zu setzen, war aber die ganze Zeit so ein bisschen hin und her gerissen. Und dann hat er schlussendlich entschieden, dass er seinen Plan, nachdem er das ganze Benzin da in der Wohnung verteilt hatte, doch nicht in die Tat umsetzen wollen. Jetzt kommen die Feststellungen. Er versuchte daher, das Streichholz wieder in die Schachtel zurückzustecken. Und hierbei kam er versehentlich mit der Zündseite des Streichholzes gegen die Reibefläche der Schachtel, sodass diese sich entzündete. Der Angeklagte versuchte, die Flamme zugleich zu ersticken, indem er das Streichholz mit beiden Daumen gegen die von ihm in der linken Hand gehaltene Streichholzschachtel drückte. Da jedoch durch die große Menge des verschütteten Kraftstoffs die Benzindämpfe bereits hochgestiegen waren, genügte das kurzzeitige Aufflammen des Streichholzes, um diese zu entzünden. Lustigerweise, jetzt pass auf, hatte die Vorinstanz in diesem Fall dann den Angeklagten dennoch wegen vollendeter Brandstiftung verurteilt, vorsätzlicher vollendeter Brandstiftung. Mhm. Und der BGH hat dann gesagt, na Moment mal, wenn ihr davon ausgegangen seid, dass er zum Zeitpunkt des unmittelbaren Ansetzens, eigentlich wieder bevor er unmittelbar angesetzt hat, also gerade an dieser Schwelle, jetzt geht es los, gesagt hat, nee, ich mach's doch nicht.
Ja, Koinzidenzprinzip.
Genau, Koinzidenzprinzip, eben kein Vorsatz mehr hatte. Und dann kann es eigentlich nur noch eine fahrlässige Brandstiftung sein. Und der BGH merkt dann etwas suffisant, was er schon sagt, an. Er sagt, ey, Moment mal, ihr müsst doch dem Angeklagten nicht alles glauben. Ja, ich zitiere mal hier auch nochmal, deswegen so ein schöner Beschluss hier aus der Entscheidung. Der Senat sieht sich mit Rücksicht auf die ungewöhnlichen Feststellungen und die ihnen zugrunde liegende Beweiswürdigung veranlasst darauf hinzuweisen, dass das Tatgericht eine Anlassung des Angeklagten auch dann nicht, ja, ohne weiteres seiner Überzeugungsbildung unterstellen muss, wenn es an weiteren Beweismitteln fehlt.
Also auf Deutsch, glaubt ja nicht alles, was man euch erzählt.
Genau, er muss schon wirklich gut Überzeugungsarbeit geleistet haben, dass die ihm das da irgendwie abgekauft haben. Oder vielleicht hat eben die Kammer sich auch gedacht, naja, ist eh kein Problem, wir können trotzdem wegen vorsätzlicher Brandstiftung verurteilen. Aber das war so der Fehler, ja, das ging eben nicht.
Ja, ja.
Das ging in die Hose.
Ja,
oh Gott, wir haben nicht mehr so viel Zeit.
Nein, und die Sache ist, wir könnten eigentlich über hunderte Probleme bei der Brandstiftung sprechen.
Teleologische Reduktion. Ja,
teleologische Reduktion ist, glaube ich, das größte oder das mit am häufigsten auftretende. Da vielleicht ganz knapp dazu.
Nein, lass uns dazu.
Wir machen eine extra Folge. Ne?
Machen wir ganz generell eine Folge zur teleologischen Reduktion. Ja. Und dann können wir diese Fallgruppe aufgreifen.
Ich würde nur eine Sache dazu sagen wollen. In der Brandstiftung, in der Brandstiftungsklausur, Thema teleologische Reduktion, immer zwei Stufen. Erstmal
nicht die
theologische, sondern die teleologische Reduktion.
Immer das hast zwei du nicht Stufen. Gesagt, ich habe das schon oft gelesen.
Erste Stufe, gibt's die überhaupt hier?
Ja.
Und wenn wir uns entschieden haben, dass es die gibt, dann die Frage, liegen hier die Voraussetzungen vor? Immer diese zweistufige Prüfung bitte. Ja.
Genau, und wie gesagt, ansonsten, meine Hashtags, die ich da jetzt noch im Kopf hätte, neben dem gemischt genutzten Gebäude, dem unmittelbaren Ansetzen zum Versuch und dem in Kauf nehmen, dass irgendwie andere daneben stehende Gebäude gegebenenfalls auch vom Feuer erfasst werden, die Geschichte mit der teleologischen Reduktion auch beim Versicherungsmissbrauch, die Bezugnahme des 306a Absatz 2, da gibt es sehr viele einzelne Probleme, aber ich glaube, so die Kernaussage, die auch übrigens in dem Aufsatz so ein bisschen im Mittelpunkt stand, nämlich zu sagen, wie systematisiere ich das, wie strukturiere ich meine Gedanken, das scheint mir doch im Rahmen der gemeingefährlichen Delikte, übrigens auch bei den Straßenverkehrsdelikten, da setze ich jetzt auch einen weiteren Beitrag dazu, scheint mir eben besonders wichtig. Und deswegen können wir auch, denke ich mal, in der Crema genau das nochmal festhalten, was ist was sozusagen in den Brandstiftungsdelikten.
Das machen wir jetzt.
Die Brandstiftungsdelikte setzen sich aus drei Grundtatbeständen zusammen. 306 Absatz 1, 306a Absatz 1 und 306a Absatz 2. 306.1 stellt dabei ein spezielles Eigentumsdelikt dar, sodass auch eine Einwilligung durch den Eigentümer möglich ist. 306a Absatz 1 hingegen stellt ein abstraktes Gefährdungsdelikt dar, das beim Inbrandsetzen der genannten Tatobjekte bereits verwirklicht ist. Und schließlich stellt 306a Absatz 2 ein konkretes Gefährdungsdelikt dar, das lediglich auf die Tatobjekte des 306 Bezug nimmt.
In § 306b und § 306c finden sich Qualifikationen, wobei § 306b Absatz 1 und § 306c Erfolgsqualifikationen darstellen. § 306b Absatz 2 hingegen verlangt vorsätzliches Handeln bezüglich der Qualifikationsmerkmale.
Gut, jetzt hatten wir uns wirklich wieder mal viel vorgenommen, aber ich glaube, wir haben auch viel erreicht, zumindest was das Verständnis und die Systematik der Brandstiftungsdelikte angeht.
Wir haben zumindest fast eine Dreiviertelstunde gequatscht.
Genau, und dann können wir aber das bitte direkt notieren, die Fallgruppen der teleologischen Reduktionen der Klausurbearbeitung. Das ist übrigens auch ein cooles Aufsatzthema. Aufsatz, ja. Also didaktisch gesehen könnte man mal das alles sammeln, wo in der Klausurbearbeitung jenseits von 300 gibt es ja noch weitere schöne Fältchen.
Ja, ja, da gibt es eine Menge.
Über die wir dann irgendwie zusammenfassen könnten. Und dann hat man das sozusagen parat.
Ja, prima.
Ja, prima.
Dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass Feedback, Hinweise, Anregungen, Fragen, alles Mögliche gerne an japodcasts@fahlen.de geschickt werden kann. Oder ihr folgt uns auf Instagram @räuberischerespresso und könnt uns dort auch gerne eine Direct Message schicken.
Yes. Dann ja. Freue ich mich auch schon auf die nächste Folge.
Da freue ich mich auch schon drauf und bis bald.
Bis dann.